Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil, die ich ähnlich wie eine der letzten Folgen mit ein paar Reflexionsfragen starten möchte. Und ich stelle dir drei Fragen und erkläre dir natürlich auch gleich, warum ich dir diese gestellt habe. Ist es dir wichtig, dass andere dich mögen? Willst du durch dein Verhalten sicherstellen, dass niemand enttäuscht ist oder dich vielleicht nicht mehr leiden kann oder dich nicht mehr gut findet? Machst du dir Gedanken darüber oder hast du vielleicht Angst davor, dass andere dich ablehnen könnten? Wenn du alle diese Fragen mit Ja beantwortet hast, dann kann es sein, dass du ein People-Pleaser bist. People-Pleaser sind Menschen, die es immer anderen recht machen wollen und ganz stark Rücksicht auf deren Gefühle und Bedürfnisse nehmen. Eines vergessen sie dabei, nämlich sich selbst. Dass das absolutes Potenzial hat, uns fertig zu machen und uns in dem zu behindern, was wir eigentlich vom Leben wollen, darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin. Ich darf Mareike Kahl im Podcast begrüßen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Coach und unterstützt Menschen in ihrem Veränderungsvorhaben. Und der Weg weg von zu viel Ja hin zu mehr Nein ist eines dieser Veränderungsvorhaben. Mareike bezeichnet sich in diesem Prozess als die loyale Nö-Komplizin und ist der Meinung, es ist Zeit, den People-Pleasing-Hustle zu stoppen. Wie das geht und wie du Schritt für Schritt zu einem selbstbestimmten Leben finden kannst, in dem du es vor allem dir recht machst und nicht mehr nur den Menschen um dich herum, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Liebe Mareike, ich freue mich, dass du dir zwischen deiner Arbeit, Kita-Eingewöhnung und allem, was in deinem Leben gerade so passiert, die Zeit genommen hast, heute mit mir im Podcast-Interview zu sein. Und da würde ich das Wort auch sofort an dich übergeben. Stell uns dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und was beschäftigt dich gerade?
Hi. Ja, erstmal vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich dazugeholt hast und mir hier ein bisschen Raum gibst. Ja, ich bin Mareike, ich bin psychologische Psychotherapeutin und Coach, das vielleicht erstmal so zum Beruflichen. Da bin ich im Wesentlichen damit beschäftigt, mal ganz kurz, Menschen bei ihrer Veränderung zu helfen und darf da dabei sein und die unterstützen und das eben in verschiedensten Bereichen. Und privat hast du, glaube ich, gerade das aktuellste aller Themen schon genannt. Ich bin gerade mit meinem Kleinen mitten in der Eingewöhnung, das heißt, ich bin Mama. Ich bin verheiratet, bin so ein halbes Nordlicht jetzt im Süden, also jetzt bin ich bei München. Genau, das vielleicht erstmal dazu.
Ein Nordlicht im Süden, das ist
ein halbes.
Ein halbes Nordlicht im Süden, naja. Ja. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Wolltest du immer Psychotherapeutin werden? Was war dein Kindheitswunsch? Wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst?
So viel Fragen. Also, pass auf. Mein Kindheitswunsch war, nee, da war es tatsächlich so eher so Modedesign, kreativ, dann zwischendurch mal Tierärztin und so. Und tatsächlich kam aber relativ früh dieses, ich sag mal, Psychologie, Psychotherapie-Thema in mein Leben. Vielleicht auch ein bisschen früher als bei anderen. Nämlich darüber, dass in der Familie jemand schwer psychisch erkrankt ist und ich dadurch einfach früh mit diesen Themen überhaupt zu tun hatte. Und dann war damals ja so späte 80er, Anfang 90er Psychiatrie nochmal ein etwas anderes Feld, als das heute ja zum Glück auch ist irgendwie. Und da entstand tatsächlich echt früh so diese total idealistische Idee, das kann man besser machen und für, ne, da muss man mehr und so und da geht doch mehr. Und dann hatte tatsächlich die Psychologie mich irgendwie so ein bisschen gefangen. Und schon relativ früh dann auch die klinische. Also, dass mir klar war, ich möchte verstehen, wie solche Erkrankungen funktionieren, wie die behandelt werden, was es da gibt, wie das geht. Und so war das Thema eigentlich da und irgendwie immer da. Dann hat mein Leben nochmal so ein bisschen anderen Knick genommen und dann so zu Abi-Zeiten dachte ich, den NC schaffst du nie. So, also weil der war halt damals schon relativ absurd.
Ja, das heute, also ich erinnere mich.
Noch verrückter. Genau, und dann gab es halt auch bei mir so einen Moment, wo ich dachte, nee, ich will einfach weg von zu Hause und ich will raus und eigenständig sein. Ich mache eine Ausbildung. Und dann bin ich in die Bank gegangen.
In die Bank?
Jawohl, genau. Also ich habe dann erstmal unter echt viel Qualen, also da ging es mir wirklich echt nicht gut, diese Bankausbildung durchgezogen. Und das ist überhaupt nichts gegen Bank oder gegen die Ausbildung an sich, nur es war überhaupt nicht mein Ding.
Und das, ja, ich meine von Modedesign, deinem ganz ursprünglichen Wunsch.
Genau.
Zur Bank oder über Psychologie zur Bank, das ist ja doch schon ein Ritt.
Genau, das war halt wirklich, ne, da hat dann eher so ein bisschen die Vernunft, sage ich jetzt einfach mal so, dieses, was ist ein vernünftiger Schritt, wo verdient man Geld, wo könnte man auch Karriere machen und so. Und dann, ja, ich komme eben auch aus keiner Akademikerfamilie, ne, so, sondern da geht's dann auch mehr um Geld verdienen, irgendwie erfolgreich sein, es mal besser zu haben und so. Und da war für an manchen Stellen so dieses Psychologie schon noch so ein bisschen diffus, ne, was ist denn das? Und so ein bisschen so eine brotlose Kunst und was macht man denn damit? Ja, da kam einfach vieles zusammen. Und dann, dass ich dachte, nee, komm, jetzt machst du erstmal was Vernünftiges. Und ja, der Vernünftige wurde dann auch relativ schnell irgendwie, na, nicht ausgebremst, aber dafür habe ich ganz schön einen übergebraten bekommen, weil ich recht schnell, echt schon in dieser ersten Kennenlernwoche gemerkt habe, ach du Scheiße, das ist es nicht. Das ist nicht meins. Und so zog sich das dann über 2 Jahre und ich habe tapfer irgendwie durchgehalten, aber dann war auch klar, so jetzt mache ich, was ich will. Und dann ging es ins Psychologiestudium.
Sehr, sehr cool. Und ich möchte kurz was aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben ja im Vorgespräch, sind wir ja schon tief, tief, tief eingestiegen in die Themen. Und ich hoffe, du verzeihst, dass ich das jetzt kurz teile. Wir haben festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir sind super vielseitig interessiert. Und du hast gesagt, dass du irgendwann das Thema Modedesign wieder hochgeholt hast.
Genau.
Und das nochmal hast aufleben lassen.
Genau.
Und das finde ich total cool, auch hier zu sagen, hey, es geht alles, wenn man das möchte. Man darf alles anpacken, wenn man nur Lust drauf hat.
Genau, das finde ich, ne? Also ich glaube nicht, dass alles geht, nur weil ich es möchte. So. Ich finde, da müssen wir manchmal auch ein bisschen realistisch sein.
Ja.
So. Dass es einfach Grenzen gibt und es ist auch okay, so ist das nun mal. Aber das, was du eben gesagt hast, ich kann das probieren, ich kann das angehen, ich darf das, ne? Wenn ich da wirklich den Eindruck habe, das liegt mir voll am Herzen, das entspricht total meinen Werten, dann darf ich das tun. Und das ist auch nicht leicht in der Umsetzung. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wie oft man sich rechtfertigen muss für solche Entscheidungen.
Absolut. Und ich kann es aus meiner Warte sagen, mein Bild von Psychologie, ich wollte früher immer Psychologie studieren und dann kam dieser blöde NC in meinen Weg.
Ja,
ey,
der ist
und
auch wirklich absurd.
Die Aussicht darauf, dass man die ersten Semester nur Statistiken macht und ich in Mathe wirklich nicht so gut war.
Das macht nichts. Das lernt man.
Ja, vielleicht kommt es ja noch irgendwann, da sind wir ja wieder beim Thema. Aber zu wissen, dass die Menschen, die Psychologie studiert haben, die machen immer nur Psychologie, das ist so cool. Wenn man einmal das gemacht hat, dann bleibt man dabei, dann hat man irgendwann seine eigene Praxis. Und und da an dem Punkt bist du ja gerade. Aber Change is coming, auch hier,
change
beziehungsweise du hast ja auch
change
dein Modell.
Quasi.
Ja, mittendrin statt nur dabei.
So sieht's aus.
Erzähl uns mehr. Du stehst gerade mit deiner eigenen Praxis mitten im Leben, aber du hast gesagt, du willst mehr. Erzähl uns davon.
Genau. Du hast das ganz schön zusammengefasst. Das ist so der klassische Weg. So, ne? Ich studiere Psychologie. Wenn ich den klinischen Part machen will, dann mache ich noch die Therapieausbildung obendrauf. Das ist ja sehr lang, sehr anstrengend, sehr kostenintensiv teilweise auch. Und dann geht's in die eigene Praxis. Und dann kommt vielleicht noch irgendwie eine Spezialisierung auf oder ich gründe noch ein MVZ oder irgendwie sowas. Genau, bei mir war das so, ich hatte schon in Niedersachsen eine Praxis, habe die dann ja dicht gemacht, bin hergekommen, habe dann hier auch verschiedene Stationen ausprobiert und dann letztlich wieder eine eigene Praxis. Jetzt habe ich eine mit meinem Mann zusammen, der ist auch Psychotherapeut, und wir haben zwei ganz tolle Angestellte. Und trotzdem habe ich für mich gemerkt, vor allen Dingen durchs Mama-Werden, dass das an vielen Stellen nicht gut vereinbar ist. So. Mhm. Dass auch für mich so diese Einengung durch viele Vorgaben, viele Richtlinien, viel Bürokratie, vieles müssen, vieles dann wieder nicht so dürfen, für mich immer enger wurde und ich auch gemerkt habe, boah krass, es fängt voll an mich zu frusten. Ich arbeite eigentlich so gern mit Menschen und ich liebe meinen Job. Und diese Bedingungen passen nicht mehr. Ich möchte auch nicht immer meinen Mama sein unterordnen, dem die Patienten brauchen aber oder die kassenärztliche Vereinigung will aber. Ja. Ich will auch online arbeiten dürfen, wie es mir passt. Ich möchte auch flexibel sein. Und das wuchs so vor allen Dingen in meiner recht kurzen Elternzeit, weil ich schnell wieder anfangen musste. Und ich gemerkt habe, ey, eigentlich würde ich gern anders arbeiten. Und das war so ein bisschen der Kickoff für, wie will ich, was will ich? Und dann kam plötzlich ja auch so dieses, mit wem will ich, sich damit überhaupt auseinandersetzen zu dürfen. Weil als Psychotherapeut ist es nicht die Frage. So, also für mich nicht. Für mich gehört als Psychotherapeutin dazu, ich behandle psychische Erkrankungen. Und ich sage nicht, die mag ich lieber als die, sondern ne, die Leute haben Leid und der, der als nächstes oder die, die als nächstes dran ist, kriegt ihren Platz. So.
Ja.
Genau. Und das ist tatsächlich das, was gerade passiert. Ne? Also ich bin gerade dabei, aus dem Psychotherapie und Coaching offline eine Online-Geschichte zu bauen.
Und das ist ja in eurer Psycho-Bubble, die Bubble der Psychotherapeuten, eher ein ungewöhnlicher Weg.
Tatsächlich.
Wie, wenn dich das überhaupt interessiert, wie wurde es aufgenommen in der, im Umkreis? Und wie, ja, wie geht man diesen Weg aus der eigenen Praxis zu sagen, ich will mehr, ich hole mir mehr da rein?
Man geht ihn langsam.
Ja, Schritt für Schritt dennoch.
Stockend manchmal auch. Genau. Sehr unterschiedliche Rückmeldungen auch da. Ne? Ich glaube, das passt wieder so ein bisschen zu dem, was wir vorhin auch besprochen haben. Zum einen war es, glaube ich, für mich auch total schwer, also die eigenen Mindfucks, sage ich mal, da in den Griff zu bekommen. Darf ich sowas? Ist es nicht total bescheuert? Jetzt haben wir da diese Praxis. Du kannst doch da nicht aussteigen, das kannst du nicht bringen. Na, also lauter solche Themen sind dann da. Und schon schwierig, was du angesprochen hast, da das nicht so üblich ist in unserer Bubble, gibt's wenige zum Vernetzen, zum Austauschen. Mhm. Weil die Frustpunkte, also die Painpoints, wie ich ja jetzt lerne, die kennen ganz viele. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennen das, gehen aber den Schritt so nicht. Oder sagen, ja klar, hätte ich auch Bock drauf. Also wenn du da Ideen hast, mehr online zu arbeiten, sag mir gern und so. Und für mich war es dann wirklich, dass dieses erstmal klar kriegen, was will ich? Und wie komme ich dahin? Und habe mir dann halt auch Unterstützung gesucht. Also ich habe auch ein Mentoring und so, weil das für mich totales Neuland ist, diese Gründung. Dieses online sichtbar werden. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass es irgendwie sich anfühlt wie mein Endgegner. Ich habe irgendwie 15 Jahre Psycho auf dem Puckel, habe im Knast gearbeitet und Straftäter begutachtet und all sowas, aber Social
Dann
Media.
Dann kommt das Online-Marketing.
Social Media fühlt sich an wie der Endgegner für mich. Genau, ne? Und bei sowas, ich habe mir halt auch einfach Unterstützung geholt und für mich überlegt so, wessen Meinung spielt da jetzt wirklich eine Rolle? Und ich glaube, da schließt sich dann auch das schon ein bisschen an. So, da merkt man auch schon, ja, was sind wohl Themen in meinen Coachings?
Genau, und da wollte ich gerade hin. Wir unterscheiden jetzt an der Stelle. Wir sprechen jetzt nicht mehr über deine Arbeit als Psychotherapeutin, sondern fokussieren uns jetzt auf deine Mission als online arbeitende und auch offline, da hast du ja auch gesagt, arbeitende Coaching. Und da liebe ich deine Mission. Du bist loyale Nö-Komplizin für People-Pleaser und yes. arbeitest nach dem Motto, dann ist ja mal Schluss mit schlechtem Gewissen und grenzenloser Aufopferung. Ein Satz, der so viele Dinge beinhaltet, die mich haben schreien lassen. Ja, cool, cool, mehr davon. Erzähl uns, wie du zu diesem Thema kamst und mhm. was beobachtest du, wo du sagst, ey, das ist ein Thema, da müssen wir ran.
Ja, yep. Wie ich dazu kam, war eben wirklich so dieser Schritt jetzt in der Gründung, was will ich machen? So, ne? Also wo hab ich auch Bock drauf, wo sehe ich ganz viel Bedarf? Und da kamst du dazu, dass ich natürlich überlegt habe, was kommt immer wieder, sowohl in Therapie, aber auch in Coachings, immer wieder vor, worum dreht es sich ganz oft? Und es wirkt ja erstmal noch so ganz nett und normal, People-Pleasing. Das klingt jetzt ja erstmal, und es ist ja auch keine Störung, es klingt aber jetzt erstmal so ein bisschen, oh ja. Mhm. Dann aber so mitzukriegen, was das für Potenzial hat, uns echt fertig zu machen.
Kannst du ganz kurz erklären, ja. was es vielleicht ist, dass wir die Begrifflichkeit genau. gleich glatt ziehen, bevor wir darüber sprechen, was das für ein Potenzial hat?
Genau. Also schon mal People-Pleasing, was es schon mal nicht ist, es ist keine Krankheit, es ist keine Störung. Es ist eben aber auch nicht Schleimen, es ist auch nicht irgendwie Opportunismus oder so eine Scheiß-Egal-Haltung, sondern mhm. es geht da ja wortwörtlich so um dieses andere Menschen zufriedenstellen. Immer diesen Druck zu haben und diese feste Überzeugung, ich muss es anderen angenehm machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es anderen gut geht und weniger mir.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, genau, dass natürlich genau. da das eigene Wohlbefinden immer untergeordnet wird.
Genau, und damit, genau wie du sagst, ne, und damit wird das ein ganz großes Thema. Auch wenn diese Bezeichnung, ich finde die selber nicht so geschickt, das ist halt so populärwissenschaftlich, aber es gibt irgendwie auch nichts Besseres. Es ist genau das, was da passiert. Ne? Also dieses Runterpriorisieren der eigenen Bedürfnisse zugunsten der aller anderen. So. Und da reibe ich mich auf. Das ist halt wirklich eine einfach anstrengende Kiste. So.
Und woher kommt das? Wo eignen wir uns diese Eigenschaft an?
Also es ist ja mehr echt so ein ganzer Komplex, ne? So ein ganzes Phänomen. Und in der Regel würde man schon gucken, so wie ist die Lebensgeschichte gelaufen. Also Sozialisation spielt da einfach eine total große Rolle. Welche Lernerfahrung habe ich gemacht? Durfte ich denn sein, wie ich bin? Mhm. Was habe ich so gelernt, wie man als gutes Kind sein muss? Habe ich vielleicht viel sowas mitbekommen wie, du bist zu anstrengend, sei nicht so wild, so laut, so dies, so das? Also gab es da viel Verbot, viel Regeln, wie man zu sein hat. Das ist so das eine, ne? Also dass wir immer schon auch so die Lerngeschichte da und Lernerfahrung im Blick behalten sollten. Was dann häufig sich da so wiederfindet, ist, dass aus verschiedenen Gründen so eine Parentifizierung stattgefunden hat. Also Kinder, die einfach schon recht früh Verantwortung für Eltern, für Familie, für Geschwister übernommen haben, mhm. viel zu früh in so eine sehr angepasste Rolle auch geschoben wurden. Ne? Es gab dann so eine Rollenumkehr. Und tatsächlich ist es auch nicht nur Theorie, also was so die Theorie und die Studien sagen, sondern auch das, was ich wirklich erlebe, auch in den Coachings, ne? Also wo dann immer wieder auftaucht, Scheidung und ich musste. Schwere Erkrankung und ich durfte keine Last sein. Und das ist natürlich sowas, was dann relativ fest sitzt, diese ständige Angst, jemandem zur Last zu fallen, eine Belastung zu sein.
Ja.
Und die logische Reaktion darauf ist natürlich, ich versuche das zu vermeiden. Wir möchten das als Kinder nicht. Wir möchten ja gefallen. Wir möchten auch, dass es den Leuten, die uns wichtig sind, gut geht. So.
Und wovor haben wir Angst? Also wir handeln ja, um Schmerz zu vermeiden.
Genau.
Und was ist die Angst, vor der wir dann auch als Erwachsene weiterhin noch wegrennen? Wir versuchen es, davor wegzurennen.
Ja, perfekt beschrieben. Es geht um im Kern die Angst vor Ablehnung. Und wenn man dazu dann auch so weiß, dass soziale Ablehnung wirklich funktioniert wie Schmerz, die ist wirklich schmerzhaft. Also auch im Hirn passiert da dasselbe wie bei Schmerzempfinden. Und das ist es. Im Kern geht es um diese Angst vor Ablehnung. Punkt.
Und das ist echt sehr, sehr tief verankert.
Ja.
Wir hatten es gerade eben auch schon mal davon. Sowas wird ja schnell zum Lebensgrundgefühl. Und man weiß gar nicht, wie ist ein Leben, in dem ich nicht immer die Bedürfnisse anderer über meine stelle. Und ich weiß gar nicht, dass es überhaupt noch ein anderes Leben gibt. Mhm. Kannst du uns mal kurz aufzeichnen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht sagen, wir wollen das andere extrem.
Genau. Mhm.
Sondern wie fühlt sich das an? Wie sieht ein Leben aus, in dem ich nicht immer versuche, es anderen recht zu machen, bevor ich über mich selber nachdenke.
Letztlich, genauso wie du es eben auch gerade beschrieben hast, ne, dass es geht nicht darum, in das andere Extrem, wir hatten vorhin gesagt, der Rebell oder nahezu antisozial, so psychopathenartig irgendwie durch die Welt zu schreiten,
ja,
das ist alles egal, was andere denken, das ist Quatsch. Also so funktionieren wir auch nicht. Ein paar Ausnahmen, ja, aber da stimmt dann auch wirklich was nicht. Aber sonst sind wir sind soziale Wesen und das interessiert uns. Und es geht da wirklich mehr drum, so einen Style auch hinzukriegen, wo mein Bedürfnis zumindest mal genauso wichtig wird wie das der anderen. Und dann geht es wirklich darum, sich echt mal klar zu machen, ey, wie will ich denn sein? Und wenn ich sagen will, nein, dann kriege ich das hin. Dann heißt das für mich, also für meinen Anspruch, ist da nicht irgendwie, und dann fühlt sich das immer toll an, weil das kommt erst über das Vielmachen. Dann wird es normal. Und machen wir uns nichts vor, es ist ja nie schön, wenn Leute von uns enttäuscht sind oder sauer oder so.
Ja.
Es geht aber darum, zu checken, ey, ich muss das nicht vermeiden. Ich darf Nein sagen. Ich darf auch in einen Konflikt gehen. Ich bin nicht mehr klein. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ein erwachsener Mann. Ich überstehe Konflikte, weil das ja auch ganz oft sowas ist, was mit eine Rolle spielt. Ne? Nicht anecken und keinen Konflikte riskieren, weil ich gelernt habe, Konflikte sind pfui oder Konflikte eskalieren oder man mag mich nicht, wenn ich nicht mit einem einverstanden bin und sich davon zu lösen. Ich glaube, das können wir uns, na gerade jetzt, wir haben uns drüber unterhalten und vielleicht auch so die, die jetzt zuhören, echt mal entscheiden zu dürfen, ey, was will ich denn? Und ja, ich ertrage es, dass es vielleicht auch mal krachen geht und dass das nicht jeder cool findet und so, aber ich kann das ertragen und somit kann ich den Schritt gehen. Und das kann im ganz Kleinen anfangen. Also ich hatte es gerade gestern mit, wie antworte ich auf eine Nachricht, die mir ein potenzieller neuer Partner schickt. Also es kann halt sowas sein, wo manche schon im Alltag irgendwie denken, packe ich nicht. Und natürlich kann es dann aber auch sowas sein, wie Jobentscheidungen treffen, eine Familie gründen, nicht gründen. Also wirklich in der Lage zu sein, und sich das rauszunehmen, Entscheidungen zu treffen und so zu sein, wie ich sein will.
Was ich total krass finde, zu verstehen, dass man sich mit, indem man immer nach den Bedürfnissen anderer handelt, sich ja auch eine Identität aufbaut, die man nach außen gibt. Und du hast gerade gesagt, ein potenzieller Partner, der schreibt was und ich versuche, was muss ich da schreiben, dass er mich noch attraktiv und toll findet?
Ja.
Dann baue ich mir ja eine Identität auf, in die die Person sich ja auch vielleicht verliebt, die ich aber vielleicht, wenn ich ehrlich zu mir bin, eigentlich hätte ich lieber irgendwas anderes geschrieben, aber ich habe geschrieben, was ich denke, was er hören will.
Genau.
ja auch irgendwie total unfair, mir gegenüber, aber auch der anderen Person gegenüber, obwohl es um andere Personen ja nicht gehen soll an der Stelle.
Genau.
Was, du hast es gerade eben auch schon mal gesagt, was ist das Potenzial, was dieses People-Pleasing oder People-Pleaser-Sein mit sich bringt?
Ja.
Was macht es mit einem Leben, wenn ich von Anfang bis Ende People-Pleaser bin?
Erstmal vorweg, es ist halt sau anstrengend. Das ist ja wirklich, wenn man sich das mal überlegt, ich bin immer nur so im Dauerhustle, die um mich herum alle irgendwie zufriedenzustellen. Und da ist ja nicht nur einer, sondern da sind ja ganz viele, die ganz viele Wünsche haben, ganz viele Bedürfnisse. Also kann ich mir sicher schon mal so ein bisschen vorstellen, okay, ich habe an vielen Fronten zu tun. So, dann ist es ja, was es dann oft ja noch so mit sich bringt, ist, ich bin irgendwann auch gefrustet. ich mache und mache und mache. Ich kriege das aber nicht zurück oder ich merke, ich kann nicht mehr. Das frisst mich auf. Ich kann nie echt sein. So, ich darf das irgendwie gar nicht. Ich verliere den Bezug zu mir. Das ist so oft auch im Coaching. Ey, Mareike, ich weiß nicht, was ich will. Ich durfte es nie. Ich kenne nur nett sein. Ich kenne nur ruhig sein und so. Was du gerade so beschrieben hast, dieser Verlust von Authentizität für mich, auch für Beziehung. Und eigentlich ist es ja das, was ich will. Ne? Also wir wollen halt ja auch alle irgendwie geliebt werden und Beziehung und gewertschätzt werden und so. Und dadurch passiert manchmal echt das Gegenteil. Beziehungen werden relativ oberflächlich. Die fühlen sich auch dauerhaft wackelig an, weil ich ja so diese Idee habe, ey, sobald ich dem das nicht mehr recht mache, fliehe ich raus. So, na, also das ich finde, das macht auch nochmal so deutlich.
Ist ja auch eine tickende Zeitbombe irgendwie.
Genau. Und was eben, du hast es so schön beschrieben mit dem, ich verhalte mich dann so, wie ich meine, der andere erwartet es.
Ja.
Na, also wir sind halt wirklich in so einem Erwartungskarussell irgendwie unterwegs. Ich meine, was jemand erwartet. So zum einen, ich weiß das nicht, ich kann das gar nicht überprüfen. Ich meine da eben irgendwie was. Und dieser Versuch, es immer allen recht zu machen, ist leider einfach zum Scheitern verurteilt, weil wir es nicht können. Wir können nicht alles und jeden zufriedenstellen. Und anstatt dann auch zu sagen und da irgendwie mit Akzeptanz ranzugehen und zu sagen, ja, geht halt einfach nicht, das funktioniert nicht und ich überlege mir lieber, bei wem geht's denn? Wenn ich immer so in diesem Hamsterrad unterwegs bin und dann merke, es klappt gar nicht, tut sich halt der nächste Teufelskreis auf, ne? So, dann habe ich Schuldgefühle, dann schäme ich mich, dann habe ich versagt und steigere mich dann noch mehr rein und gebe noch mehr Gas und mach's noch rechter quasi. Ja, und das ist so das, was die Anstrengung ja auch ausmacht. Und dann, klar, gibt's so Verbindungen zu Prokrastinieren, weil wenn ich gar nicht weiß eigentlich, wie gut geht, dann schiebe ich's vielleicht auf. Ich vermeide viel, ne? Ich gehe vielen aus dem Weg, vermeide Konflikte. Somit lerne ich einfach auch nie, wie sie gehen. So. Ich kann mich schlecht entscheiden. Es ist schwer, mich abzugrenzen. Ich krieg's schwierig hin, irgendwie Dinge zu priorisieren. Alles ist mega wichtig und gleich wichtig und gleich dringend. Und ja, es gibt so Studien auch, ne, gibt es so körperliche Korrelate, psychische Folgen. Und klar, da sind wir recht nah an Depression, Verspannung, Burnout, Impulsivität an anderer Stelle.
Absolut, ja.
Also das hat halt echt, das hat wirklich Dampf, so das Thema. Und ich laufe ja natürlich auch Gefahr, manipuliert zu werden und ausgenutzt zu werden. Das kommt eben auch noch so mit als Sahnehäubchen quasi obendrauf.
So viele Schichten, an die man da denken muss, wenn man sich überlegt, was ist der Preis dafür, dass ich das weitermache. Mhm. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich bin da auch sehr geprägt. Und ich glaube, was mich immer so schockiert, ist, dass ja das eigene Konstrukt des Selbst super fragil ist. Also ich hatte gerade letztens eine Situation und da hat jemand in meinem engen Umfeld was gesagt. Also ich habe irgendwie was gesagt, was ich toll finde. Und die Person hat gesagt, oh, findet sie oder er gar nicht toll. Und es hat voll viel mit mir gemacht. So, boom. Es
ging um die Nichtigkeit. Die hat kein People-Pleasing-Problem.
Nee, ich aber. Und ich so, oh Gott, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann denkt die Person, oh Gott, das ist voll blöd. Mhm, und dann denke ich mir so, was zur Hölle? Es ging um eine Nichtigkeit. So. Und da, ne, das... In den meisten Fällen entscheiden meine Entscheidungen ja nicht über Leben und Tod. Und die entscheiden nur über mein eigenes Leben und Gott wie ich es gestalte. Und dann denke ich mir so, oh, es geht so tief und es ist wichtig, dass man da wirklich genau hinschaut.
Genau.
Hinschauen ist es, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und da möchte ich an der Stelle kurz Werbung für deinen LinkedIn-Account machen. die Props habe ich dir ja auch schon vor unserer Aufzeichnung gegeben, aber ich empfehle jedem, da auch mal vorbeizuschauen, denn du postest da sehr inspirierende Dinge. Unter anderem auch ein Song-Zitat, Give me one good reason why I should never make a change. Also gib mir einen guten Grund, warum ich keine Veränderung anstoßen sollte. Mhm. Und das ist ja ein gutes Thema, ein gutes Motto, um zu sagen, hey, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, People-Pleaser zu sein, sondern ich möchte eigentlich nur me pleasen. Mhm. Wie sieht der Weg aus? Und dann vielleicht noch mal einen Schritt davor, an welchem Punkt kommen deine Klienten und Klientinnen zu dir? sind die da schon so reflektiert, dass sie sagen, ich bin People-Pleaser und ich möchte dran arbeiten? Wie merke ich vielleicht, dass ich da ein Thema habe? Und wie schaffe ich es dann, ein Mindset aufzubauen, wo ich mich von diesen Verpflichtungsgefühlen und ich muss es jedem recht machen, Gefühlen lösen kann?
Also das Erste war so, ja, in welchem Zustand quasi kommen die, ne? Und das ist sehr unterschiedlich. Nein, bisher hatte ich es noch nicht, dass jemand schon kam und gleich gesagt hat, hier, ich bin People-Pleaser und jetzt, Mareike, gehen wir es mal an. Ja. Was häufig kommt, ist, ich bin nicht mehr zufrieden mit. Was du so schön gesagt hast, ich habe keine Lust mehr. Ich habe eine, da ist der Slogan wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Manche kommen nach Burnout, manche zum Glück davor, die dann aber schon merken, ich pack's nicht mehr, mich macht was unzufrieden, ich verliere irgendwie Motivation, ich fühle mich erschöpft, aber eben noch nicht in so einem Maß, dass man wirklich irgendwie eine ernsthaftere Störung diagnostizieren würde. Genau das ist es meist, so, ne? Die merken so eine gewisse Unzufriedenheit und was die oft schon merken ist, eigentlich hätte ich es gern anders. Na, so, das ist ganz oft so, dieses, ja, eigentlich geht's mir ja ganz gut, aber an der Stelle und eigentlich hätte ich es gern anders und ich kann doch aber nicht, ich habe jemanden, die ist irgendwie relativ weit oben bei einer großen Versicherung, irgendwie so im Strategiebereich, die eigentlich gern was ganz anderes machen würde. So, oder eine ITlerin, die eigentlich gern raus möchte aus diesem Hustle und eher eine Hundepension oder ne, also das können so ganz verschiedene Dinge sein und damit kommen die und dann geht's ganz oft eher so um diese kognitive Dissonanz oder dieses Unwohlsein mit dem ist und dem, wie ich es eigentlich gern hätte. So. Manche kommen konkret mit, ich will mir ein anderes Beziehungsmuster aneignen, weil mich das auffrisst. Ne? Also so das mit dem, wie schreibe ich zurück und so. Halt sowas, ne? So Menschen, die die Anstrengung merken, aber schon oft eher noch so denken, diese Anstrengung ist weg. So, das soll bitte wieder sein wie vorher. Mir soll es doch wieder mit dem irgendwie besser gehen und so.
Und wie wird's wie vorher?
Genau.
Wie vorher, und das ist, in Anführungszeichen.
Genau. Und das ist, glaube ich, oft so der Schritt irgendwie, sich mal zu erlauben, überhaupt mal drüber zu sprechen, was will ich denn eigentlich? Wo drückt denn der Schuh? Was genau ist es? Auch mal zu gucken, wieso ging das denn vorher? Weil dann relativ schnell klar wird, das war auch schon vorher nicht gut. So, da war aber das Fass an Energie noch ein bisschen voller. Das ist ja ganz oft sowas. Zu schauen, genau, identifizieren, was ist es genau, wenn ich mir mal erlaube, mir die Frage zu beantworten, wie will ich denn eigentlich sein? Was will ich denn eigentlich haben? Sich damit auseinanderzusetzen. Und dann klar, Ziele zu definieren, zu schauen, verstehe ich mich selber, warum es mir so schwer fällt, in die Richtung zu gehen, die ich eigentlich will? Also kriege ich so eine Idee für mich? Und dann akzeptieren wir das erstmal, anstatt da lange dran rumzuziehen und zu hadern und dagegen zu kämpfen. Und widmen uns mehr der Idee, ja, wie soll's denn sein? Wie will ich's haben? Und wie könnte das in kleinen Schritten aussehen? Ne? Also wir brechen es halt auch wirklich runter. So, was wäre denn dann? Wie will ich's? Was ist okay? Was ist nicht mehr verhandelbar? Kleine Schritte definieren. Was brauche ich dafür? Und dann kommen wir relativ schnell ins Praktische. Also wie wird jetzt umgesetzt?
Wow, dann wie gehe ich diese Schritte in der Praxis?
Voll, genau. Ne, weil ich das schon irgendwie, ich finde, das gehört für mich dazu und wahrscheinlich klar auch vor der eigenen Geschichte, dieses Rumtheoretisieren, was wir, glaube ich, alle gut können, alle gut gelernt haben. Irgendwie, wir machen dann so ein Modell und dann formulieren wir Ziele und dann haben wir irgendwie Theoriewissen noch so ein bisschen im Background und wissen, so und so läuft's. Wir kommen halt nicht weiter, wenn wir uns in diesem Theoriekonstrukt bewegen, sondern dann kommt ja machen. Trotzdem machen. Ich habe Schiss davor, ist in Ordnung, Angst ist normal, Angst ist okay. Trotzdem machen. Und wie könnte ich das hinkriegen? Wie kann das aussehen? Was brauche ich dafür?
Jetzt kommen wir gestärkt aus einer Session mit dir. Machen wir mal ein Beispiel. Und Ich sag jetzt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf der Arbeit immer Ja zu sagen, wenn irgendjemand mir seine Dulli-Aufgaben auf den Tisch legen
so,
will.
So, genau.
Also, ne, also dieses Thema und ja, das ist, ich rede vielleicht, you're asking for a friend, aber eigentlich rede ich von meinen eigenen Erlebnissen, da bin ich ganz offen und ehrlich.
Hey, komm, wir sind immer selbst unsere ersten Klienten.
Ja, ist ja wirklich so, der Podcast kennt mich, ich bin da sehr offen. Ne, aber da kommt jemand und sagt, ey, kannst du mal noch einen Termin für 46 Leute einstellen? Und eigentlich denkst du dir so, ist nicht meine Aufgabe, aber ich sag ja, weil ich bin, ist eine Gewohnheit, ne? Und Gewohnheiten helfen unserem Gehirn ja nicht so viel Energie zu verschwenden, sondern Gewohnheiten sind Dinge, die laufen unterbewusst ab. Wir sagen, ja, gut. Und dann ärgert man sich. Dann kommt dieser Frustmoment so, ey, was für eine Rotze. Jetzt muss ich das machen und eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe. Aber ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Jetzt komme ich total gestärkt aus unserer Session und sage so, ey, das nächste Mal sage ich Nein und schmetter das Ding zurück. Und das gelingt mir auch. Mhm. Aber natürlich stoße ich die Person, die 45 Mal Ja gehört hat, voll vom Kopf, weil auch sie ist an unsere Gewohnheiten gewöhnt. Die denkt so, Steffi ist so, dann kann ich das auch immer so machen.
Richtig.
Und dann kommt ja auch dieser Effekt so, dann stoße ich ja auf Ablehnung, weil die Person mich ja eigentlich anders haben will. Sie will eine Person, die Ja sagt. Mhm. Wie gehe ich damit um, mich auch entsprechend zu positionieren, wissentlich, dass das sicherlich Gegenwind kommt? Leute aus dem engsten Umfeld, die sagen, du hast dich verändert.
Genau.
Und du denkst so, ja, voll geil, dass ich mich verändert habe.
Genau. Mhm.
Und aber dann kommt so ein Moment, der so zweifelt und sagt, oh, Hilfe.
Zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, total wichtig, sich vorher darüber klar zu werden, dass genau sowas passieren wird. So. Und in so ein bisschen auch in diese Überlegung zu gehen, aber wofür mache ich's? Sich immer wieder so sein, das klingt ja oft so abgedroschen, weil das überall so steht, sein Warum und dein Warum und so. Aber an der Stelle geht's wirklich genau darum, das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, es anders zu machen. Und warum treffe ich die denn? Warum will ich es anders machen? Ich muss das klar haben. Deshalb nervt mich ganz oft so dieses Ja und ein Ja zu dir und so. Das ist toll und so eine Haltung zu entwickeln wäre super. Erstmal brauche ich aber wirklich dieses, ey, wofür will ich überhaupt riskieren, genau sowas zu tun? Ich sage auf einmal nö und ein anderer ist sauer. So.
Mhm.
Ne? Und manchmal geht es auch darum, ja, und das ist, wird nicht schön, wenn der mich dann ablehnt, wenn der dann sauer ist oder enttäuscht oder so, kurzfristig. So, aber was ist das Ergebnis von, ich vermeide das jetzt und mach's deshalb nicht, kurzfristig entlasten, langfristig bleibe ich in der alten Schleife. Also sich all sowas wirklich nochmal klar zu machen und für sich dann auch zu überlegen, okay, was brauche ich, um diesen Zustand danach aushalten zu können. Der muss nicht weg. Ne? Es ist okay, dass der kommt. Es ist vollkommen normal, dass der kommt. Alles, was neu ist, fühlt sich nicht sofort irgendwie total toll an. Und das ist in Ordnung. So, wenn ich irgendeine Sportübung zum ersten Mal mache, tut mir danach auch alles weh. Und ich würde nicht unbedingt auf die Idee kommen zu sagen, da mache ich es nie wieder. Wenn ich was will, wenn ich damit was erreichen will, so, dann gehört dazu dranbleiben und mir überlegen, was brauche ich danach? Was kann ich dann tun? Mit wem kann ich sprechen? Was gönne ich mir? Wie belohne ich mich? Was brauche ich, um nicht zurückzurudern? Für manche auch. So.
Ja,
absolut. Also es ist echt so eine gute Vorbereitung. Das klingt sehr künstlich. Und gleichzeitig ist es so. Wenn wir was Neues entwickeln, auch eine neue Verhaltensweise oder ein neues Mindset, ist das eben sehr absichtlich. Und wir brauchen eine gute Vorbereitung. Und Coaches und Mentoren und gute Leute, die uns eher darin unterstützen, go for it.
Und gleichzeitig ist es ja auch sehr hilfreich, mal zu sehen, was passiert, wenn ich den Raum des Unsicheren betrete, das aushalte, denn in den meisten Fällen passiert ja nichts Schlimmes. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn man einmal auf der Arbeit Nein sagt, dass da direkt die Kündigung ins Haus flattert und sagt, so, du hast einmal Nein gesagt. Wir brauchen niemanden, der Nein sagt.
Ich glaube nicht, dass das arbeitsrechtlich so funktionieren kann.
Nee, Gott sei Dank nicht, vor allem in Deutschland. Das wäre ein steiniger Weg bis zu dieser Kündigung. Aber ich meine generell, also die Angst, die wir uns vorstellen, dass das eintritt, wenn wir das machen, ist ja meistens viel größer. Da sind wir ja und die Leute, die den Podcast länger hören, wissen, ich liebe das Steinzeit, Beispiel, wir haben ja Angst, wir verlassen die Höhle, kommt der Säbelzahntiger und wir sind Matsch. So, genau. Und das passiert ja in den seltensten Fällen, dass wir wirklich unser Leben riskieren für was wir tun. Genau. Also von daher, ja, herzlichen Dank. Sehr erfrischend auf jeden Fall. Du hast mir erzählt, dass du mit dem Acceptance and Commitment Coaching arbeitest.
Ja.
Ist es eine Sache, die du, die Menschen, mit denen du arbeitest, eine Toolbox an die Hand gibt? Erzähl uns mal so ein bisschen, wie das auch hilft, wenn ich People Pleaser bin und mit dir arbeite.
Also es ist Acceptance and Commitment Therapy. Also es ist letztlich eine Weiterentwicklung so der kognitiven Verhaltenstherapie. Ne? Es ist eine Art der Psychotherapie letztlich. Und da geht es im Wesentlichen so drum, psychologische Flexibilität zu erreichen, sich auch mit seinen Werten zu beschäftigen und seine Handlungen entsprechend auszurichten. Also da geht es wirklich um dieses auch ins Tun kommen. Und für mich war das einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, exakt, das entspricht so meiner Haltung auch von vornherein so in meinem Job und auch als Psychologin. Das hat einfach so gut gepasst, weil ich so wenig ein Freund davon bin, diese ganze Selbstoptimierungskiste und werd die beste Version deiner selbst, weil das schnell suggeriert, es gibt irgend so einen Top-Prototypen-Zustand so und da müssen wir hin. Und ich darf nicht Angst haben, das ist sehr gern, so ich darf nicht Angst haben, ich darf nicht traurig sein, ich darf nie erschöpft sein und so. Und eher in so einer Haltung zu sein, okay, das ist so. Ja, es gibt fiese Ereignisse in unserem Leben, es gibt blöde Konstellationen bei der Arbeit, die machen mir unangenehme Gefühle. Und ich habe unangenehme Gedanken. Ja, genau so ist das. Und was machen wir jetzt damit? Und anstatt viel zu hadern mit das gefällt mir nicht und jenes nicht und das müsste weg und hier müsste ich besser sein und da müsste ich weniger Angst haben, mehr hinzugehen in dieses, alright, wir nehmen jetzt mal eine Runde Akzeptanz. Das ist natürlich nicht so easy herzustellen, wie jetzt gesagt, aber
schön wäre es aber.
Das wäre herrlich. So, aber mit dieser Idee, wir akzeptieren erstmal, gibt schwierige Sachen. Was will ich denn eigentlich? Also dieses Wertethema ist in ACT halt ganz groß so. Viel reflektieren, Funktionsanalysen des eigenen Verhaltens, gehe ich mehr Richtung meiner Werte oder gehe ich mehr weg von Zuständen, die ich irgendwie unangenehm finde? Wo geht meine Energie so rein? Und wenn ich das jetzt drehen will, wenn ich mehr in Richtung meiner Werte gehe, welche Handlungen wären das? Und das ist halt einfach, deshalb findet sich ACT in meiner gesamten Arbeit einfach wieder. Also weil das sowas ist, mit dem ich mich total identifizieren kann. Und es ist sehr in der Therapie sehr wirksam und es sind einfach die Techniken und Methoden, die ich auch verwende. Also da gibt's jetzt nicht die Toolbox, ne, so irgendwie wie so ein Skills-Koffer und schnüffeln Sie mal hier und machen Sie mal dies und machen Sie mal jenes und so. Aber es bringt so gewisse Techniken und Methoden schon auch mit sich. Die finden Leute dann immer mal wieder, wenn sie mit mir arbeiten, genau.
Du bist ja jetzt mitten im Online-Business-Aufbau und du hast gerade eben gesagt, da gibt es so den ein oder anderen Feind, nicht im Social Media direkt, sondern Social Media und Online-Marketing als Endgegner. Und auch da ist es ja vielleicht auch so, dass du dem einen oder anderen Glaubenssatz begegnest, wo du sagst, ah, hallo, lange nicht gesehen.
Bonjour.
Ja, hallo. Viele hören vielleicht auch jetzt zu und sind gerade an einem ähnlichen Punkt. Und das Thema Business beschäftigt auch ganz, ganz viele da draußen.
Voll.
Wie baue ich mir ein Business auf? Wie verfolge ich auch vielleicht berufliche Ziele und begrüße die Glaubenssätze, die da sind, lass mich von denen aber nicht ausbremsen, ohne in eine, hey, ich darf doch nicht, hey, wie kann ich das nur tun, Falle zu treten. Du hast es ganz am Anfang gesagt, das sind ja auch so Gedanken, die du hattest.
Voll. Na, deshalb kann ich da auch sagen, so ohne das jemals wieder zu tun oder geht nicht. Die werden kommen. Und auch, ne, also auch da finde ich das schon mal ganz gut, sich klar zu machen, die kommen, wo sollen die denn noch anders hin? Die haben ja nur meinen Kopf. Ja. So, die begleiten mich jetzt einfach auch schon eine gewisse Zeit. Die hören jetzt nicht plötzlich auf, wo wir an einer großen Veränderung arbeiten. Das finde ich schon mal immer so einen ganz guten Punkt, sich die Pappenheimer auch mal einzuladen. Ne, und sich mal anzuschauen, welche sind denn das typischerweise? Wann kommen die denn? Und klar gibt's dann auch so ein paar Techniken, denen so ein bisschen den Dampf rauszunehmen. Ne? Ich gebe den Namen. Also das ist Klaus. Das ist irgendwie Kritik-Klaus oder Bequemlichkeits-Beate ja. oder, ne, also sowas. Das sind so Diffusionstechniken, also ein bisschen raus von diesem dieser Gedanke ist so wahr und ich bin meine Gedanken, also immer so ein bisschen diesen Schritt raus, ich habe Gedanken, ich denke die, ich habe aber auch noch tausend andere. Na, also so ein bisschen die Bedeutsamkeit da mal rauszunehmen. Und ich glaube, also ich kann mich da nur wiederholen, was ich hilfreich finde für mich persönlich und auch oft in Coachings mitarbeite, ist wirklich, sich das irgendwie zu dokumentieren, festzuhalten. Also alles, was wir vorhin schon so hatten, ne? Warum mache ich den ganzen Quatsch eigentlich? Warum war es mir denn so wichtig, nochmal einen neuen Job, ne, die zu hören kennen, das ist ja vielleicht echt so auch in so einem Kontext, einen neuen Job, ein neues Lebensmodell, ein neues Business aufzubauen. Was waren so meine Gründe? Was sind die auch noch? Mir auch vielleicht Leute dazu zu holen, die ich einweihe, die mit mir da dranbleiben, mit denen ich auch besprechen kann, ey, und wenn du merkst, ich drifte ab in, mich braucht doch da keine Sau. Das gibt's doch alles schon. Keiner will mich hören, keiner will mich sehen. Womit kann mir dann jemand zur Seite stehen? Was ist dann gut? Was brauche ich dann? Ne? Also auch da wirklich da gnädig mit sich zu sein und sich Unterstützung zu holen. Das sind schon so wesentliche Punkte und Selbstfürsorge. Immer mal raus aus nur denken, nur planen und was für sich tun. Entscheiden, wo wäre die Energie jetzt besser untergebracht quasi.
Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, sich auch mal zu hinterfragen, warum mache ich das hier alles? Und es gibt ja vielleicht auch durchaus, und das bin ich mir sicher, das gibt's, die Situation, dass ich merke, der Antreiber, dass ich jetzt den nächsten Job mache, die nächste Ausbildung mache, das Business gründe, ist vielleicht das People-Pleasing. Dass ich früh gelernt habe, wenn ich viel leiste, wenn ich viel mache, wenn ich immer noch den nächsten draufsetze, dann werde ich geliebt. Dann gucken mich alle an und sagen, was für ein toller Mensch auf dieser Erde. Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich merke, ey, eigentlich mache ich das nur, weil ich meinem Vater gefallen will, weil ich weiß, ne, Leistung gleich Liebe, die Gesellschaft feiert mich, wenn ich voll erfolgreich bin in dem, was ich tue und noch einen draufsetze.
Ich glaube, womit ich dich dann ziemlich nerven würde, wäre echt das, und du? Also, und was willst du denn eigentlich? Ne, wenn wir jetzt mal irgendwie sagen würden, so, du kannst es jetzt nicht riskieren, so, dein Vater, die Gesellschaft, dein Partner, deine Katzen, wer auch immer, die finden dich immer noch toll. Und du dürftest jetzt einfach mal so entscheiden, wie wird's denn aussehen? Was willst denn du eigentlich? Das ist, glaube ich, ne, und natürlich kann ich das den Leuten nicht vorgeben, das kann auch mir keiner vorgeben. Ja. Aber penetrant auch da dran zu bleiben, das ist es dann ganz oft. Weil so wie du es ja beschrieben hast, ne, wenn die das schon mal klar haben, eigentlich kommt dieser Impuls, noch die 20. Fortbildung oben drauf zu setzen, noch ein Studium, noch eine Filiale, noch dies, noch das irgendwie, wenn das aus so einem Leistungsantreiber, perfekt sein, fleißig sein kommt, das ist ja schon mal grandios zu erkennen, das ist es so. Und dann klar kann man gucken, was will der einem eigentlich sagen, wozu ist der gut und so. Man kann auch dann schauen, okay, erkannt. Und du, was fändst du denn jetzt wichtig? Ja, und das finde ich auch hilfreich, vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen die Grätsche zu machen in, weil das ist ja sowas, das trifft uns dann so unmittelbar.
Ja.
In dem Moment, na, jetzt muss ich das und jetzt will ich und es fühlt sich ganz drängend an. Zeit verschaffen. Mal kurz Zeit verschaffen, bevor das Ding antwortet und den Klick setzt zu, ich melde mich verbindlich an und überweise Ihnen so und so viel Geld. durchatmen, sich kurz Zeit verschaffen. Das ist auch was, was ich im Coaching, das sind dann so Strategien irgendwie für kleine Situationen zum Ja sagen, wo ich schnell Ja sage, wo es schwer ist. Auch da, ne, wenn ich mich da schon erkannt habe, dann brauche ich vielleicht auch echt Zeit zu reflektieren, mich selbst zu beobachten. Und wie könnte ich es hinkriegen, bevor ich mich zum nächsten anmelde, mal kurz durchzuschnaufen und zu gucken, wer will das jetzt hier eigentlich genau?
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für all deine Tipps, deine Tricks, das Plaudern aus dem Nähkästchen und dass du uns da mitgenommen hast und auch wirklich so empathisch ja, uns hier auch mit in deine eigenen Gedanken mitgenommen hast. Und ja, da vielleicht die Frage, du hast dir dein Online-Business aufgebaut. Mhm. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand sagt, ey, das ist, trifft mich genau ins Herz. Ich brauche auch eine loyale Nö-Komplizin.
Dann kommt ran. Super, also vielen Dank. Genauso auch, wenn ihr Fragen dazu habt, ne, so sich dann nochmal irgendwas auftut, ja, und so, gern melden. Bisher, ich bin ja noch im Aufbau, findet man mich klar über LinkedIn, du hast es ja schon gesagt, also meldet euch da einfach gern, schreibt, macht, tut. Und über Insta, Me Academy Coaching, da starte ich gerade, also, aber auch da könnt ihr mich kontaktieren und euch melden. Zusammenarbeit momentan ist noch 1:1 möglich, so, und es, der Rest ist im Aufbau. Also ich habe schon die Idee, da auch Workshops zu machen, weil ich das so wichtig finde, sich da austauschen zu können.
Zu merken, wissen, man ist nicht alleine.
Ich bin damit nicht allein, genau wie du sagst, ne, weil ich finde das echt so krass zu sehen, dass es wirklich ein breites Thema ist und man muss sich dafür nicht schämen und dann ist man nicht zu weich, sondern man kann bei anderen auch sehen, ja, das ist wirklich schwer und wenn ich das so gelernt habe, ja, anderen geht's genauso und deshalb, da soll's hingehen.
Und wir sind gespannt zu verfolgen, wo es hingeht, was du alles anbieten wirst und wie vielen Menschen du helfen wirst zu einem ich-bestimmten Leben.
Ach,
wunderschön.
Ja.
Zum Schluss habe ich eine letzte Frage an dich und dann bringen wir dieses Gespräch auch zum Abschluss. Aber vielleicht die letzten Worte an dich. Was wünschst du dir für deine Zukunft oder vielleicht auch für die Zukunft der Arbeitswelt, um die es ja auch hier in dem Podcast immer wieder geht, wenn wir auf diese ganzen Themen blicken, über die wir gesprochen haben?
Also ich erzähle mal ganz egoistisch meins zuerst. Ich wünsche mir natürlich, ich wünsche mir halt, dass es gut anläuft, dass es erfolgreich ist, dass der Rubel rollt natürlich auch, ne? Also ich mache das ja auch für Geld so. Das,
ach echt? Also nicht pro bono?
Nee, genau, das muss
für
man
Luft
mal,
und Liebe.
Das muss man mal dazu sagen, liebe Menschen, es kostet Geld. Nein, also ne, dass auch da mir eine finanzielle, dass es weiter eine finanzielle Säule bleibt, sagen wir es mal so, dass es vereinbar ist mit meinem, wie ich jetzt auch als Mama sein will, dass ich echt sein darf, diese vielen Auflagen, wie man sein müsste und als Psychotherapeutin und so. Da wünsche ich mir einfach, dass ich weiterhin so arbeiten kann und sein darf, wie es mir halt auch gefällt und wie es zu mir passt. Dass ich weiterhin so viel mit tollen Leuten an so wichtigen Themen arbeiten darf und spread the nö quasi. Ein bisschen was in die Welt.
Spread the nö, geiles Zitat.
So machen wir das jetzt einfach. Und irgendwie für die Arbeits- und Businesswelt, klar, erstmal allen, die selber strugglen in ihrem Job oder in ihrem Business, denen würde ich einfach echt Mut machen wollen. Leute, da geht was. Das fühlt sich vielleicht nicht immer so an. Da geht was, man kann da raus, man kann mehr in Richtung sein eigenes Ding gehen. Ihr dürft das. Und es gibt gute Unterstützung. So. Und da meine ich jetzt nicht nur professionell bei mir und so, sondern das geht schon. Mit guten Leuten, die euch unterstützen, ist viel drin. Ganz generell wünsche ich mir natürlich, dass das Thema mentale Gesundheit auch außerhalb unserer Bubble, weil ich so den Eindruck habe, ja, wir so, die dann so vernetzt sind und so, da ist es immer so ein Riesenthema und außerhalb zeigt sich leider auch noch nicht so. Und dass das auch einfach weiterhin gut und noch mehr vertreten wird, dass es mehr Info gibt, dass die Wichtigkeit erkannt wird und so, das wünsche ich mir natürlich so ganz allgemein. Auf Unternehmensseite vielleicht oder Kollegenseite vielleicht auch schon, so ein bisschen Sensibilität dafür. Es gibt Menschen, denen fällt das schwer. So, denen fällt es schwer, nö zu sagen. Die sagen viel und oft ja. Und anstatt sich dann irgendwie ins Fäustchen zu lachen und noch die nächste, wie du so schön sagtest, Dulli-Aufgabe zu verteilen, vielleicht auch selber ein bisschen mehr mit Verständnis drauf zu reagieren und das nicht auch noch zu nutzen und noch mehr Druck aufzubauen. Das würde ich mir da natürlich wünschen, dass Grenzen dann auch respektiert werden.
Und du sagst was richtig, richtig Wichtiges, weil ich sehe das immer wieder, dass man ja auch versucht, alle Menschentypen über einen Kamm zu scheren. Du musst so sein, du musst härter sein, du musst strenger sein.
Das Proto-Selbstbewusstsein.
Und wenn ich gerade auf diesem Weg bin, ist es ja ein zartes Pflänzchen.
Voll.
So, ich fange an, das, meine Grenzen zu setzen und das versuche ich dann auch ein bisschen, ja, ne, zu ernähren und zu nähren, damit es wächst. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber du musst noch härter sein. Okay, aber voll. Wir brauchen jemanden, der so ist. Vielleicht mehr Sensibilität gegenüber einander, Chef, Chefin und Mitarbeitenden aufzubauen, zu sagen, hey, das ist eine Person, die braucht vielleicht ein bisschen länger. Und die muss gar nicht so sein, wie das jetzt hier in diesem Jobprofil reingeschrieben ist. Die hat ihre Stärken auch so, aber wir helfen ihr auf dem Weg, für sich selbst auch mehr einzustehen.
Cool.
Ich sag nur, spread the nö. Vielen Dank, liebe Mareike, dass du da warst und tausend Dank für alles, was du uns hier mitgegeben hast.
Es hat mir viel Spaß gemacht, Stefanie. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.